Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Heute überlasse ich mal dem Studiogast die Begrüßung. Oliver, wie würde das bei dir klingen? Wie holst du die Leute rein? Du hast doch da was mitgebracht.
Willkommen bei Plus 1. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie Ihre Sorgen zu Hause. Wie bitte? Das Leben ist eine einzige Enttäuschung? Machen Sie sich nichts draus. Hier bei uns, bei Plus 1, ist das Leben wunderschön. Der Moderator ist wunderschön, die Redaktion ist wunderschön und sogar unsere Toningenieurin ist wunderschön. Willkommen bei Plus 1. Ich bin Ihr Plus 1, Oliver Urbanski.
Der Mann sagt die volle Wahrheit. Der Schauspieler, Musiker, mein Freund Oliver Urbanski ist hier. Schön, dass du da bist. Wir sprechen gleich ein bisschen ausführlicher. Und dann verrate ich Ihnen, liebe Hörende, auch mehr darüber, warum Oliver Urbanski neben vielen anderen Dingen so eine Art Begrüßungsprofi ist, kann man ja vielleicht sagen. Ein kleines bisschen verrate ich auch jetzt schon mal über eine der vielen Geschichten des Lebens, die wir heute hier erzählen wollen. Es geht um zwei Pfarrer in der evangelischen Kirche, die sich ineinander verlieben.
Am 7. April 2005 entdeckte ich in dem Chatroom Kreuz und Queer und in dem Chatroom Schwule in der Kirche ein neues Gesicht, gleich in beiden Chatrooms. Und da ich gut erzogen bin und höflich und dachte, wir gehören zusammen in dieser Gruppe irgendwie, ein neues Mitglied, sage ich doch einfach mal guten Tag und habe ihn angeklickt und geschrieben, willkommen im Club, was machst du denn bei der Kirche?
Da ging es also los mit dem ersten Kontakt in dem Chatroom. Wie es weiterging mit den beiden Pfarrern, die sich ineinander verliebten, das erzählen wir heute hier. Oliver Urbanski ist mein Plus Eins heute. Wir kennen uns beide aus Schulzeiten. Oliver, ich kann dir jetzt vielleicht an dieser Stelle auch offiziell nochmal sagen, ich war immer ziemlich neidisch auf dein Pausenbrot.
Wie bitte?
Du hattest da immer ziemlich aufwendige Geräte, auch mit Salatblättern, das kannte ich von zu Hause nicht.
Ja, meine Mama hat sehr für mich gesorgt.
Das aber ich glaube, ich vermische da auch so ein paar Sachen, weil du hast doch ganz häufig gesagt, oh, ich muss zum Essen jetzt mal nach Hause, ich muss früher, es gab was Besonderes. Und ich glaube, ehrlich gesagt, du hast in der Regel häufig geflunkert. Weil ich glaube, eigentlich warst du heimlich, unheimlich fleißig. Du hattest nämlich diverse Leidenschaften schon damals. Du bist heute Schauspieler, Musiker, Sänger, du bist Komponist, du tanzt. Und ich glaube, du hast den Grundstein für viele Dinge damals schon gelegt. Habe ich recht? Würdest du selber über dich sagen, du bist ein fleißiger Mensch?
Das ist natürlich komisch, das über sich selber zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, als wenn ich besonders fleißig bin. Ich habe einfach das Bedürfnis, viel zu machen, komischerweise. Das ist ein bisschen was anderes. Ich sehe mich jetzt nicht als fleißigen Menschen, aber wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Schauspieler und Musiker und Komponist und das will ja auch alles geübt werden. Die ganzen Instrumente und die Spielerei, das muss man ja...
Ja, manche geben sich ja auch mit einer Sache zufrieden und sagen, ich mag das Schauspiel. Irgendwann ging das ja bei dir los, also offensichtlich ja auch schon früh. Du hast damals, ich erinnere mich, glaube ich, Karate, Judo und klassisches Ballett gemacht. Das ist ja auch eine Mischung, die muss man erst mal wollen. Ne? Ja. Also ich habe meinen Schlagzeugunterricht nach 2 Jahren aufgegeben.
Ja, ich habe dann auch noch Fußball gespielt.
Ja. woher kam denn diese Energie bei dir?
Das frage ich mich auch. Ich hatte einfach total Lust darauf. Und ich glaube, die Lust darauf ist immer der beste Berater. Und dem bin ich eigentlich immer nachgegangen. Auch wenn sich meine Eltern sehr gewundert haben, was ich da alles anfange und auch wieder aufgehört habe. Es ist ja nicht, dass ich jetzt im Judo und Karate den schwarzen Gurt gemacht habe und lauter Universitätsabschlüsse habe. Sondern ich habe mir das alles so zusammengesucht. Und ich bin jetzt... bestehe aus diesen Einzelteilen und versuche, die gut zusammenzuhalten.
Aber es kam nicht unbedingt aus deinem Elternhaus, dass du in diese künstlerische Richtung gegangen bist. Also deine Eltern hatten ja eher einen anderen, einen handwerklichen Hintergrund. Mhm. Und wie standen die denn zu deinen Absichten?
Die haben sich sehr gewundert. Das ist sehr richtig. Also meine Eltern, meine ganze Familie, die machen alle was ganz anderes. Die sind Handwerker oder arbeiten als Sachbearbeiterin. Das hat damit angefangen, den vielen Filmen, die ich geguckt habe und der Musik, die ich gehört habe. Das war so eine Mischung aus Pinocchio und Prince. Als ich
das ist meine Mischung.
Ich muss so 7 oder 8 gewesen sein und lag unterm Wohnzimmertisch und ich habe Pinocchio gesehen. Pinocchio wird da ins Meer geworfen und wird da von einem Wal gefressen. Und in dem Walbauch findet er seinen Vater Geppetto, den er gesucht hat. Und dieses Gefühl von Pinocchio in dem Walbauch, das war so stark und hat mich so berührt, dass ich von da an Geschichten immer so intensiv erleben wollte und Schauspieler werden wollte.
Und wo kam Prince dazu?
Prince hat mir meinen Vater geschenkt. Mein Vater hat mir immer Kassetten aufgenommen von der Musik, die er gehört hat. Und mein Vater hat mir dann Purple Rain, dieses Album von Prince, dieses legendäre, geschenkt. Und da lag ich dann in meinem Hochbett und habe Der kleine Vampir gelesen von Angela Sommer-Bodenburg, ein ganz tolles Kinderbuch, und Prince gehört. Das war eine krude Mischung, aber ich zehre davon noch heute.
Und wenn du jetzt zusammenfassen würdest, du hast an vielen Bühnen gespielt als Schauspieler, du zum Beispiel am Berliner Ensemble warst du mehrere Jahre, du hast mit Robert Wilson, Peter Zadek, Klaus Peimann gearbeitet, du hast für alle möglichen deutschen Theater komponiert, schon Film gemacht und so weiter. Was, wenn viele Leute auf dich zukommen und dich dann fragen, was bist du denn eigentlich jetzt? Musiker, Schauspieler, was ist denn das, was dich am meisten sozusagen mitnimmt?
Ja, ich bin das alles und ich möchte das auch nicht missen, ehrlich gesagt. Das kommt alles aus derselben Quelle, nämlich Geschichten zu erzählen und sich zu fragen, wer sind wir, was macht uns glücklich, was verletzt uns und wie man das ausdrückt, ob man das durch Musik und Klänge ausdrückt oder über eine gespielte Figur, das ist dann halt eher eine technische Frage für mich. Und für mich gehört das alles zusammen. Ich habe auch, als ich diese ganzen alten Filme geguckt habe, als ich klein war, da haben die Schauspieler alle gesungen und getanzt. Und für mich war das ganz klar, dass ich das alles können muss, um Schauspieler zu sein.
Du hast dich früh für Saxophon entschieden. Das war aber gar nicht deine erste Wahl. Ne? Eigentlich wolltest du Klavier, dann war es Saxophon. Und du hast mir mal eine wahnsinnig lustige Geschichte erzählt darüber, dass du auch noch dann tatsächlich dieses Klavier von zu Hause nachgeliefert bekommen solltest. Wie war das nochmal genau?
Also mein Lieblingsinstrument ist das Klavier und ich wollte eigentlich immer Klavier spielen, aber ich hatte da schon einige Hobbys und Sportarten angefangen, und als ich dann mir zu Weihnachten ein Klavier gewünscht habe, hat meine Mutter wahrscheinlich gedacht, naja, das werden wir mal erstmal ausprobieren und ihm etwas Kleineres schenken. Und ich hatte die dumme Angewohnheit, dass ich ab Dezember angefangen habe, nach den versteckten Geschenken zu suchen, wurde dann auch fündig und habe im Kleiderschrank so ein Mini-Keyboard entdeckt mit so ganz kleinen Tasten. Und das war natürlich überhaupt nicht das, was ich wollte. Und ich war in 3 Wochen wirklich ziemlich schlecht gelaunt. Ich konnte ja nicht sagen, dass ich das gefunden habe. Und dann habe ich mich entschieden, auf mein zweitliebstes Instrument zu sparen und Zeitung auszutragen. Und habe mir dann mit dem kleinen Zuschuss von meiner Uroma ein Altsaxophon gekauft und habe dann Altsaxophon gelernt und Unterricht bekommen.
Und hast du an diesem Weihnachten dann eine schauspielerische Glanzleistung hingelegt und strahlend das Mini-Keyboard in Empfang genommen, oder oder wie hast du das gelöst?
Ich glaube, ich war für mein Alter dann sehr höflich.
Danke, Frau Mama. Ja.
Ach Mensch, ein kleines Keyboard, vielen Dank. Ja, nein, aber das war ja auch verständlich.
Schön, dass du da bist, Oliver.
Ich freue mich auch.
Wir müssen, glaube ich, nochmal über den Anfang dieser Plus Eins hier reden.
Ja.
Oliver Banski ist hier, Schauspieler, Musiker und Komponist. Warum ich dich gebeten habe, die Begrüßung zu machen, das hat mit einer Rolle zu tun, die du schon seit über 10 Jahren, 12, 13, wie viel?
13 Jahre.
13 ja. Jahren spielst, und zwar im Musical Cabaret, das derzeit eigentlich aufgeführt wird. Spielst du die Rolle des Conferenciers? Vielleicht kannst du mal für alle Leute, die das nicht gesehen, auch den Film nicht kennen, vielleicht da aus den 70ern mit Liza Minnelli, mal ganz kurz umreißen, worum geht es eigentlich in diesem Musical?
In diesem Musical geht es um Berlin und um zwei Liebespaare, die sich finden und deren Liebe vor dem Hintergrund der aufkommenden Nazi-Herrschaft unmöglich wird.
Also es spielt Ende der 20er?
Genau, es spielt 29 zum Wechsel 1930. Und in diesem Musical geht es unter anderem um Sally Bowles, eine englische Nachtclubsängerin, die im Kit Kat Club in Berlin der Star der Show ist.
Nicht der KitKat-Club von heute, sondern ein KitKat-Club, den es damals mal gab, aber der diverse, zumindest auch so in der Vorstellung vielleicht auch Parallelen,
genau,
hat.
Ja, also das war sicherlich im Sinne der 20er Jahre ein wilder Club, wo es ja Varieté-Nummern gab und leicht bekleidete Damen und Herren. Und ich spiele in diesem KitKat-Club in Cabaret den Conferencier, der durch den Abend führt und singt und tanzt und die Geschichte kommentiert und miterzählt.
Tatsächlich eine sehr ernste Seite. Es geht eben um die Auswirkungen der aufkommenden Nazi-Herrschaft und dann aber eben auch, wie du gerade sagst, Lebenslust, Nachtleben. Und deine Aufgabe ist eigentlich von Anfang an, und da kommen wir zu diesem Begrüßungsteil, von Anfang an das Publikum mitzunehmen. Und ich stelle mir das so vor, ich habe mich nie in das Stück reingetraut, weil ich immer Angst hatte, du baust mich in eine Mitmachnummer ein. Aber wirklich, das ist der einzige Grund.
Das wäre unter Umständen auch passiert.
Ja, das wäre ganz sicher passiert. Ach, das wäre so eine Freude für dich gewesen. Gut, aber das Stück geht los, das weiß ich, dass du sozusagen im Publikum stehst, das merkt keiner, stehst du so in 600 Leuten badest du und dann musst du die alle mitnehmen in eine rauschhafte Nacht. Wie macht man das denn?
Tja, vor diesem Problem stehe ich ehrlich gesagt jeden Abend, aber mittlerweile ist das kein Problem mehr, weil ich mich einfach so sehr auf diese Vorstellungen freue und auch auf das Publikum. Man kann sich auf diese Rolle, abgesehen von dem Gesang und dem Tanz, nicht wirklich vorbereiten, weil diese Rolle besteht in großen Teilen in Interaktion mit dem Publikum. Und das ist eigentlich jedes Mal wie einen neuen Menschen kennenlernen. Also als hätte man ein Blind Date, ein Rendezvous.
Spürst du das Publikum auch? Also hast du das Gefühl, du hast eine Person quasi vor dir?
Ja, das ist ganz gut beschrieben. So ähnlich geht's mir. Das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, weil ich freue mich jedes Mal, diese 600 starke Personen kennenzulernen und wie das diesmal wird. Und das Publikum reagiert auch tatsächlich immer total unterschiedlich. Und dieser Austausch mit dem Publikum und meiner Figur, das ist eine große Freude. Und deswegen spiele ich das auch mit großer Freude schon so lange.
Aber gibt es nicht mal auch den Moment, dass du da stehst und irgendwie merkst, so, also das gefällt mir hier irgendwie, also irgendwie, ich mag diese Person heute nicht so gerne?
Nee, eigentlich nicht. Man, also um auf deine Frage zu antworten, wie macht man das? Es wäre gut, wenn man sich öffnet, genauso wie man einem fremden Menschen begegnet, wenn man dem so voreingenommen begegnet, dann wird das sicherlich ein schwieriges Treffen. Ich freue mich jedes Mal auf die Besonderheiten dieses Publikums und versuche dann so viel Spaß wie möglich zu haben und die dort abzuholen, wo die gerade sind.
Und jetzt ist das allerdings seit Monaten so, dass das einfach schnapp abgeschnitten wurde und nicht mehr stattfindet wegen Corona. Mhm. Jetzt mal wirklich eine blöde Frage, aber wie fühlt sich das denn an?
Ja, dieses Jahr hat sich angefangen wie eine Vollbremsung. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet bis in den März hinein, habe mehrere Musikproduktionen gemacht, habe eine Varieté-Veranstaltung selber gemacht, wo ich gespielt und gesungen habe. Dann habe ich an der Schaubühne die Musik komponiert für die Uraufführung von Marius von Meyenburgs Die Affen. Und das war sehr viel Arbeit. Am 11. März war die Premiere und am 12. März war die Schaubühne geschlossen. Diese große Leerstelle, die da jetzt entstanden ist, das ist was, womit wir Freiberufler alle umgehen müssen.
Ja. Und geht ihr da gemeinsam mit um? Seid ihr da irgendwie in Kontakt? Oder?
Ja, es herrscht untereinander schon eine große Solidarität, aber das nützt natürlich nur bedingt etwas. Also wir können uns moralisch unterstützen und uns zum Beispiel jetzt die Zeit nehmen für freie Projekte, die wir schon immer geplant hatten, zu denen aber keine Zeit war. Also so mache ich das. Ich arbeite gerade ein Chansonprogramm oder ein Soloprogramm, wo ich Geschichten über mein Leben erzähle und mich mit Identität auseinandersetze. Aber trotzdem, es gibt so gut wie kein Einkommen und die Aussicht auf neue Engagements ist natürlich stark gefährdet aufgrund der ansteigenden Ansteckungszahlen im Moment.
Und was machen die Leute, wenn du sagst, es gibt eine so gut wie seit Monaten kein Einkommen? Es gab ja Hilfen, ne? Aber das ist ja jetzt auch nicht morgen vorbei alles. Mhm. Was machst du, was machen die Leute, wie hilft man sich?
Viele meiner Freunde, die haben Arbeitslosengeld II beantragt, haben versucht, Fördermöglichkeiten aufzutun, wo sie diese Projekte gefördert bekommen. Es gab ja diese Corona-Soforthilfe, das wurde aber zu stark ausgenutzt, weil auf einmal jeder Künstler war und sich da beworben hat, das beantragt hat. Also die Hilfe, die da vom Staat kommt, die geht leider Gottes so ein bisschen an unseren Bedürfnissen vorbei. Das ist sehr schade, aber diese Situation ist uns Solo-Selbstständigen ehrlich gesagt gar nicht so fremd, weil es gibt ja immer wieder freie Zeit, wo man kein Engagement hat. Die Zeit war bloß noch nie so lange wie jetzt.
Und nicht so, hat nicht so viele Leute gleichzeitig vielleicht auch betroffen.
Dann. Genau, also die soziale Realität von Schauspielern, die spitzt sich immer mehr zu und der Notstand ist im Moment wirklich sehr groß.
Und wünschst du dir manchmal mit und ohne Corona dann genau, weil es halt eben so ist, dass du vielleicht doch irgendwann, als wir uns beide noch mit Schulranzen begegnet sind, dafür entschieden hättest, eine Karriere mit 9-to-5-Job anzutreten? Bisschen mehr Langeweile, weniger Ekstase, dafür soliderer Ruhepuls.
Also ich hatte ja ein Festengagement und da gab es eine große Regelmäßigkeit im Tag. Das war auch schön, es war sehr beruhigend, weil es da ein regelmäßiges Einkommen war. Aber ich möchte ehrlich gesagt diese Kreativität und diese Freiheit, die das ja auch ist, das muss man ja auch sagen, um nichts in der Welt eintauschen. Ich könnte mir eigentlich keinen anderen Beruf vorstellen, außer das, was ich mache. Und da ich so viel verschiedene Sachen mache, habe ich auch immer wieder Ausweichmöglichkeiten.
Vielen Dank, dass du heute hier bist.
Ich danke.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute?
Ich bin Barbara. Ich werde morgen 80 Jahre. Jede Null ist eine Grenze. Jede Null bringt eigentlich ein kleines Minus mit sich. Zunächst baut es ja auf, ne? 10, 20, 30, 40, 50, ach, wenn ich das schon zähle jetzt. Wenn du überlegst, wie viele Jahre das sind. Mein neues Zeitalter. Ich hoffe, dass ich es so durchziehen kann, wie ich mich im Augenblick fühle. Ich bin sehr bewusst dankbar, wie gut es mir geht und schicke diesen Dank auch jeden Tag nach oben. Ich hoffe natürlich, dass wir zu zweit weiter gut klarkommen, dass wir unser Haus alleine in Ordnung halten können, Haus und Garten. Ich freue mich, dass ich noch flöte, obwohl meine Freundin gesagt hat, Leute mit über 80, da gibt es keine großen Meister mehr. Dann möchte ich weiter viel Rad fahren. Ich hoffe natürlich, dass wir viel mit der Familie zusammen sind. Wir haben 4 Kinder, 5 Enkelkinder und sehr schön, mal zurückzuschauen, wie alles doch wirklich gut gelaufen ist. Man denkt natürlich dann auch noch mehr daran, dass es mal zu Ende ist. Und egal jetzt, man wünscht sich ein gutes Ende, aber man denkt ja auch darüber nach, wo werde ich mal liegen? Und da haben wir uns noch nicht entschieden. Habe ich viel zu tun im neuen Zeitalter? Ich kann mir beinahe vorstellen, dass es ganz schnell um ist. Ich möchte paddeln. Das mache ich gerne mit meinem Mann. Und wenn ich müde bin oder meine Arme nicht mehr so kräftig sind, dann lege ich mich einfach ins Boot und denke, ach, der Guido, der paddelt doch so gerne, dann soll er mal paddeln und ich lasse mich paddeln.
+1 Die Antwort.
Das werden viele kennen. Es ist so ein bisschen wie im Kleiderschrank, wo sich auf einmal Klamotten stapelt und man den Überblick nicht mehr hat. Was brauche ich wirklich? Was kann weg? Und welches Teil nutze ich zu Unrecht quasi die ganze Zeit überhaupt nicht? So kann einem das auch mit Apps auf dem Handy oder auf dem Tablet passieren. Nur, dass sie demher vielleicht sogar einfach auch ein bisschen Geld kosten. Wie kriegen wir da Ordnung rein? Diese Frage klären wir jetzt. Heute mit unserem Experten für digitale Nähe, Markus Richter. Hallo Markus.
Hallo und guten Tag.
Wie ist denn deine Erfahrung? Ich habe jetzt da zum Beispiel so eine Sprachlern-App und muss zugeben, das letzte Mal habe ich sie in den Sommerferien 2019 genutzt. Holländisch war es, habe ich in Griechenland benutzt, mit dem Lernen dort Radnet. Ist aber nur so ein Beispiel. Also was meinst du denn, wie schafft man es vielleicht eher generell an den vielleicht auch tatsächlich wirklich spannenden Apps auch besser dran zu bleiben?
Also ich glaube, das ist ja im Prinzip fast eine Frage, die mein Digitalexpertengebiet ein bisschen verlässt, weil da geht es um ganz klassisches Motivationscoaching. Ne? Also wie schaffe ich etwas, das ich mir vornehme, regelmäßig zu tun? Aber es gibt natürlich vielleicht eine kleine Ecke, die dann doch wichtig ist, weil es digital ist. Und das, glaube ich, ist die Zuschreibung, die man so einer App und so einem Abo auch gibt. Also man sagt, ich habe mir eine App runtergeladen, das ist im Smartphone, das ist immer dabei, ich habe ein Abo abgeschlossen. Das passiert also von alleine und das tut es natürlich nicht und dann braucht man halt, also glaube ich, und das beobachte ich an mir selbst auch, ja, die App tut es halt nicht, das Abo tut es halt nicht von alleine, sondern ich muss mir das vornehmen. Ich persönlich mache das in meinem Kalender, also wirklich dem, wo ich auch Termine eintrage, dass ich sage, wenn ich mir so etwas vornehme, dann schreibe ich mir einmal die Woche einen Reminder rein, ob ich das dann mache oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest habe ich etwas losgelöst, das, was mich daran erinnert, das zu tun. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Weg, dass man also nicht sozusagen denkt, weil ich das jetzt habe, wird das schon klappen, sondern man muss halt wirklich selber dran arbeiten. Also, dass man ans Digitale ausgelagert hat, wieder in sich hereinholen und das wirklich, ich sage jetzt mal, plastisch wollen.
Das macht total Sinn, was du sagst. Gibt es denn mittlerweile auch vielleicht sowas wie so ein Alarm von solchen Apps? Das wäre doch total, also in dem Zusammenhang einfach sehr sinnvoll, dass die sich melden und sagen, hör mal, hier ist deine holländische App, du hast mich seit 2019 nicht benutzt.
Naja, also das wird es wahrscheinlich in der App selbst nicht geben, weil für die Betreiber einer solchen App ist jetzt mal ganz zynisch gesprochen das Beste, du benutzt die gar nicht, aber bezahlst. Das ist ja Money for Nothing, ja, also die werden für umsonst bekommen, die da Geld. Von daher wird die App selber das nicht machen. Es gibt aber in der Tat Apps oder auch Online-Angebote, die kann man unter dem Begriff Vertragswecker finden. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass man sich so, wenn man Handyverträge oder so abschließt, dass man sich da eine Notiz reinmacht, wann ist denn jetzt der Kündigungszeitraum, wo ich kündigen muss, damit ich das dann rechtzeitig gemacht habe. Aber natürlich kann man genau solche Dinge auch dazu nutzen, um sich regelmäßig daran erinnern zu lassen. Wie sieht's denn aus? Möchtest du vielleicht diesen Monat die App kündigen?
Oliver, ist dein Handy eher leer oder voll oder wie kann ich mir das vorstellen? Hast du auch solche, ich sag mal, Leichen im Keller?
Ich hatte zu viele Leichen im Keller auf diesem Handy und mein Handy, das ist immer zu voll. Mein Speicherplatz ist immer im roten Bereich, weil ich ganz viel Sprachmemos aufnehme wegen der Musik und deswegen habe ich fast alle Apps, die ich wirklich nicht die ganze Zeit benutze, gelöscht. Aber was ihr vorhin gesagt habt, dass es einen Alarm geben müsste, wo man Handyverträge kündigt und so weiter. Das ist natürlich, das würde mir sehr nützen, muss ich sagen, weil ich bin auch immer zu spät mit diesen Kündigungen und dann verlängert sich das und ich ärgere mich wirklich grün und blau.
Und wenn man jetzt feststellt, ich habe so wahnsinnig viele Apps, ich habe ja nicht diese natürliche Regulation wie Oliver, weil er da Kulturcontent drauf hat, sondern ich habe viele Apps und ich habe auch quasi den Überblick verloren. Was meinst du denn, Markus, wie verschafft man sich denn da den richtigen Überblick für so eine Art digitalen Herbstputz?
Durch schmerzloses Ausfegen mit harter Hand. Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, wir haben in der Familie beim Klamottenkauf das Motto, wenn du im Laden stehst und dir nicht ganz sicher bist, ob du das jetzt kaufen sollst, dann ist es nichts für dich. Dann kaufst du es nicht. Und genauso, glaube ich, kann man Apps kündigen, wenn man die anguckt und nicht sozusagen sofort das Bedürfnis, ach stimmt, da fange ich sofort nächste Woche mit an und ich setze mir jetzt den Reminder in den Kalender. Wenn man nur so ein, ja, das stimmt, das müsst ihr eigentlich mal machen, kündigen. Und warum man das auch so herzlos, sage ich mal, machen kann, ist im Gegensatz zum Klamottenkauf, wo der schöne Pullover, der dann vielleicht doch schöner war, nicht mehr da ist, ist es ja so, dass so eine Apps und von so eine Abos immer versuchen, einem Angst zu machen. Ach, schade, dass du gehst. Warum gehst du denn? Könntest du noch kurz diese Fragebogen ausfüllen? Willst du wirklich gehen? Da muss man aber keine Angst vor haben, weil die meisten Angebote, also ich kann jetzt nicht für jedes einzelne konkret sagen, aber die meisten Angebote halten die Daten von Benutzern vor, schicken nach 4 Wochen nochmal eine Mail, wo sie sagen, hey, willst du nicht zurückkommen? Hier ist ein kleiner Rabatt. Also man braucht also wirklich bei diesen ganzen Sachen überhaupt gar keine Angst haben, die zu kündigen, weil man kann die einfach rausschmeißen und wenn einem dann das wilde Verlangen überkommt, dann hat man wirklich ohne Verluste die Möglichkeit, die wieder reinzuholen. Und von daher plädiere ich da für ein rigoroses Ausspülen mit dem Hochdruckreiniger, weil es ja auch diesen Stress rausnimmt, dass man denkt, ich habe diese 100 Dinge, die ich potenziell noch machen müsste, wenn die weg sind. Auch schon das ist ja ein erleichterndes Gefühl.
Das halten wir doch gerne fest. Und ich wiederhole auch nochmal, gerne hart durchwischen und Überschüssiges rausschmeißen und im Zweifel beim Neueinkauf auch mal Nein sagen, wenn es sich nicht nach einem klaren Ja anfühlt. Vielen Dank für heute an dich, Markus.
Sehr gerne.
Markus Richter war das, unser Experte für digitale Nähe. Und wenn Sie auch eine Frage haben hier für uns, so aus dem Leben gegriffen, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir besprechen Sie gerne hier. Ihre Mail geht dann an plus1@deutschlandradio.de. Sie können es jetzt gerade nicht sehen, liebe Hörende, aber wir winken gerade ins Nachbarstudio rüber. Es sind besondere Zeiten. Hinter der Glaswand hat noch jemand Platz genommen. Wir sind jetzt hier zu dritt bei Plus Eins. Ich darf die Stargäste nach Reihenfolge ihres Auftritts vorstellen. Hier ist Oliver Obanski, Schauspieler und Musiker, mein Plus Eins heute. Und neu dazugekommen ist Carmen Graeff, Journalistin. Hallo Carmen.
Hallo.
Carmen, du lebst hier in Berlin, du arbeitest als Reporterin für unterschiedliche Medien. Was sind so die Themen, was sind die Geschichten, die dich packen, selber persönlich?
Kultur im ganz breiten Sinne, aber auch Gesellschaftsthemen, und zwar Gesellschaft auf keinen Fall im Sinne von Society, von Promi-Geschichten. Mich interessieren eher Geschichten von Menschen, die überraschen, die kurios sind und eigenwillig und die oft auch berühren. Ja. Und ich habe eine solche Geschichte heute mitgebracht.
Du hast uns eine Geschichte aus der Kirche mitgebracht. Und ich möchte an dieser Stelle mal die Frage stellen in die Runde, wie steht es denn mit Kirche? Oliver, bist du in einer Kirche?
Ich muss zugeben, dass ich nicht zu denen gehöre, die sich...
So, was kommt jetzt als Antwort? Jetzt bin ich gespannt.
Die sich von der Kirchensteuer haben befreien lassen. So. Nein, ich bin tatsächlich konfirmiert und ich habe in meiner Jugend viel von der Kirche profitiert. In dem Sinne, dass ich mit denen auf Jugendfahrten gefahren bin, Urlaube gemacht habe, und für mich sind das eigentlich sehr schöne Erinnerungen.
Carmen, bei dir geht es in der Geschichte um die evangelische Kirche. Wie bist du denn überhaupt auf diese Geschichte gekommen?
Mein Ex-Schwiegervater hat mir von einem evangelischen Gemeindepfarrer erzählt, von Jörg Zapka und seinem Mann, der auch Pfarrer ist. Und zwar in der Martin-Luther-Kirche in Berlin-Lichterfelde-West, also in meinem Kiez. Und da bin ich neugierig geworden, denn ich hatte von so einer Konstellation noch nie gehört, zumal mein Kiez ja nicht gerade so eine LGBTQ-Hochburg ist. Lichterfelde West, das ist eher ruhig, bürgerlich.
Vor der Stadt quasi.
Bürgerlich und gediegen, ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, ja, wie leben die beiden hier und werden sie von der Gemeinde akzeptiert? Und dann habe ich sie kennengelernt vor 6 Jahren, habe sie für den Tagesspiegel interviewt und jetzt nochmal für Plus Eins getroffen.
Es war immer was Ambivalentes. Dieses Gefühl, in der Kirche, in der Gemeinde geborgen zu sein, das hatte ich immer und habe es immer noch. Und dann kam sozusagen das andere dazu, dass ich irgendwann begriffen habe, naja, wenn ich als schwuler Mann Pfarrer werden will, bin ich nicht allen willkommen. Und es wird vielleicht unmöglich sein, diesen Weg zu gehen.
In dieser Geschichte geht es um Veränderungsprozesse und darum, dass Bewegung und Veränderung auch mal ganz sacht und leise daherkommen können. Eine Geschichte, wie jemand von innen her eine Institution wie die Kirche verändern kann.
Wo und wie fängt sie an?
Ich fange an mit Jörg Zapka. Und damit, wie er aufgewachsen ist, das hat ihn ja für den weiteren Verlauf seines Weges nämlich ganz entscheidend geprägt. Er wird Ende der 60er Jahre in Berlin-Pankow geboren, damals noch DDR. Er wächst in einer gläubigen Familie auf und der christliche Religionsunterricht ist damals in den Schulen der DDR verboten. Als Alternative gibt es nur die evangelische Christenlehre in den Räumen der Kirchengemeinde. Diese besucht Jörg Zapka als Kind und Heranwachsender.
Die Kirche war für mich ein Zuhause, also die Gemeinde war für mich ein Zuhause. Also nicht die große Institution, sondern wirklich die Gemeinde. Mein Kindergarten stand neben der Kirche, das heißt, wir waren als Kindergartenkinder dort. Das war, seit ich denken kann, ein vertrauter Ort. Wir haben uns ja bemüht, dass in der Schule möglichst niemand erfährt, dass wir zur Christenlehre gehen. Natürlich wussten die das alle, aber trotzdem war das mit so einer so einer Geheimhaltung verbunden. Also wie so ein bisschen so ein Geheimbund. Und das schmiedet ja auch sehr zusammen. Also insofern war die Kirche für mich immer ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Also weil ich eben schon immer da war.
Sein kann, wie ich bin, dazu gehört für Jörg Zapka auch seine Homosexualität. Er hat sich schon von klein auf stärker zu Jungs hingezogen gefühlt, sagt er. Und als er mit 14 auf eine neue Schule kommt, eine Spezialschule für mathematisch Begabte, und er auch hier wieder seine männlichen Klassenkameraden viel spannender findet, da wird ihm klar, ich bin schwul. Zuerst macht er es mit sich alleine aus und fühlt sich einsam. Doch auch hier ist die Kirche erstaunlicherweise sein erster Anlaufpunkt. Auf Jugendveranstaltungen gibt es neben vielen anderen Gruppen und Kreisen immer auch einen Stand von Schwulen in der Kirche.
Und ich habe mich natürlich nicht rangetraut an den Stand, sondern bin so 3 Meter Entfernung, aber ganz oft lang gegangen und hatte aber irgendwie die Flyer, die es da gab, immer alle in meiner Sammlung. Also insofern war es was... was ich in der Kirche auch erlebt habe, das gibt es. Und ich bin nicht der Einzige auf der ganzen weiten Welt.
Und das war damals in der DDR auch schon so?
Ja, das war damals erstaunlicherweise in der DDR auch schon so. Da gab es tatsächlich intern schwule Verbände in der Kirche.
Und dann bin an die, mit denen ist er in Kontakt geraten dann?
Ja. Und er hat als junger Mann viele Talente, eben wie Mathe, er hat einen Hang zur Naturwissenschaft und dass er auch an Gott glaubt, ist für ihn kein Widerspruch. Er ist außerdem jemand, der gut zuhören und trösten kann, der sich von klein auf für Schwächere einsetzt und ideale Voraussetzungen, um Pfarrer zu werden. Und das beschließt er dann. Er will Pfarrer werden. Pfarrer und Pfarrerinnen, muss man wissen, und solche, die es werden wollten, haben es nicht leicht gehabt in der DDR. Sie werden extrem schlecht bezahlt, vom Regime misstrauisch beäugt, oft von der Stasi verfolgt. Jörg Zapka kriegt das auch sofort zu spüren. Er ist nach seinem Abitur am Rechenzentrum der Mathe-Spezialschule aktiv. Und als er dann äußert, dass er Theologie studieren will, bekommt er einen Anruf. Er wird zum Staatsfeind erklärt und darf die Schule nie wieder betreten. Ja, aber die Kirche ist ja zum Glück sein Zuhause und seine Zukunft, obwohl ihm klar ist, als schwuler Mann wird das nicht einfach.
Also ich war mir eines Risikos bewusst. Ich habe sehr lange überlegt und wusste ja, in dem Moment, wo ich das erste Mal öffentlich sage, ich will Theologie studieren, habe ich mir alle andere Zukunft verbaut. Also es war wirklich eine ganz gravierende Entscheidung, von der ich wusste, die ist nie wieder zurückzunehmen. Und ich wusste, dass es ein schwieriger Weg wird und ich habe aber auf der anderen Seite gespürt, dass es genau der Weg, der meiner sein soll, der meiner sein wird. Also einfach zu merken, das ist der Weg, den Gott mir schenkt, weist.
Also man muss das nochmal klarstellen, das Verhältnis Homosexualität und Kirche war auch in der DDR sehr ambivalent. Schwule und lesbische Christen konnten sich unter dem Dach der Kirche treffen, einerseits. Andererseits, ein Pfarrer, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, das ist kaum vorstellbar in der DDR vor über 30 Jahren und in der Bundesrepublik wäre das übrigens auch nicht anders gewesen. Und dann scheint ihm ja auch noch die Geschichte recht zu geben. Er hätte es natürlich nicht ahnen können, aber ein Jahr nach Beginn seines Theologiestudiums an der Humboldt-Uni fällt die Mauer. Damit verbessern sich seine Berufsaussichten als Pfarrer schlagartig. Er hat keine Repressalien mehr seitens des Staates zu befürchten. Und im Westen verdient man als Pfarrer ja auch ganz ordentlich. Die Ausbildung von Pfarrern zum evangelischen Pfarrer ist ähnlich wie bei Lehrern, zweigeteilt, Theologiestudium mit erstem theologischem Examen, dann Vikariat, das heißt kirchlicher Vorbereitungsdienst, danach zweites theologisches Examen. All das hat Jörg Zapka erfolgreich hinter sich, aber zu der Zeit gibt es mehr Anwärter als Pfarrstellen. Deshalb müssen sich Absolventen nach ihrem Studium zunächst in einem Assessment Center behaupten, bevor sie ordiniert, also zum Pfarrer ernannt werden. Und nur die Hälfte wird genommen. Also eine extreme Konkurrenzsituation, aber Jörg Zapka setzt sich durch. Er verschweigt seine Homosexualität nicht, aber sie ist kein Thema im Assessment Center. Und er begreift, die Kirche ist offener als gedacht. Die erste Hürde ist also geschafft. Doch dann, als er sich nach einer Stelle umsieht, stellt ihm die Kirche doch ein Bein.
Der damalige Personaldezernent, der sagte, es wird ganz schwer, eine Stelle für Sie zu finden, weil die Frage des Pfarrhauses für ihn die erste Priorität hatte. Im Pfarrhaus darf nur der Pfarrer, die Pfarrerin mit heterosexuellem Ehepartner, mit Kindern oder Eltern leben, aber niemand sonst. Er würde nicht von sich aus nachprüfen, wer damit einzieht, aber in dem Moment, wo ihm aktenkundig bekannt wird, dass der Mensch, der damit einzieht, ein Mann ist und nicht eine Frau, in dem Moment würde es ein Disziplinarverfahren geben.
Also er kriegt eben gesagt, dass er nur mit einer Ehefrau ins Pfarrhaus ziehen darf. Und was ihm dabei eigentlich gesagt wird, du bist als schwuler Mann nicht ordinabel, also nicht geeignet, Pfarrer zu werden. Und ja, er hört sich das erstmal an, sagt nichts dazu und bewirbt sich dann doch auf eine offene Pfarrstelle bei der Martin-Luther-Gemeinde in Lichterfelde-West. Der Personaldezernent verbietet es ihm nicht, stellt aber eine Bedingung.
Ich musste mich hier dem Gemeindekirchenrat vorstellen und hatte, war klar, ich habe eine Viertelstunde Zeit, mich vorzustellen. Und die Bedingung war, ich muss in dieser Viertelstunde aber unbedingt thematisieren, dass ich schwul bin. Ich denke, das ist, also sich eine Viertelstunde vorzustellen, ist ohnehin schon schwierig. Und es gibt so viele Themen, gerade für einen Pfarrer, also wo die, ich schon gerne sagen möchte, dass mir Predigen Spaß macht, dass ich gerne mit Kindern und Konfirmanden arbeite, dass mir Seniorenarbeit wichtig ist, dass für die Seelsorge mein Herz schlägt. All das muss da erzählt werden. Und dann noch zu sagen, und liebe Leute, ich muss euch das und das mitteilen, das war schon eine große Herausforderung. Und dann hat aber die Gemeinde gesagt, nee, den wollen wir.
Jörg Zapka hat es also tatsächlich geschafft. Entgegen aller Sorgen, Zweifel, Abraten wird er Pfarrer in der Martin-Luther-Gemeinde in Lichterfelde-West. Wie gesagt, in einer gediegenen bürgerlichen Gemeinde mit ungefähr 1900 Mitgliedern. Und er zieht zwar nicht ins Pfarrhaus, sondern in eine Wohnung gegenüber ein. Aber das hatte er sowieso nie vor. Das Pfarrhaus ist zu groß für einen Single, findet er. Und außerdem sitzt man da immer so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller direkt neben dem Gemeindebüro. Ja, die Reaktionen in der Gemeinde sind gemischt. Viele freuen sich, einen jungen Pfarrer zu haben. Aber einige Gemeindemitglieder tun sich auch erstmal schwer. Doch mit der Zeit gibt sich auch das. Denn er ist einfach ein sympathischer und offener Mensch, muss man sagen, dem die Herzen zufliegen und dazu auch noch geduldig und verständnisvoll. Die Kirche lässt ihn walten. Das ist 2001. Soweit so gut, sein Leben läuft rund. Und hier könnte die Geschichte enden. Doch nach 4 Jahren passiert etwas, womit er die Kirche nochmal herausfordert. Er verliebt sich nämlich.
Und dann habe ich zurückgeschrieben, naja, ihr werdet jetzt so viel hin und her schreiben, hier ist meine Telefonnummer, aber ich habe erstmal Bibelstunde, nach der Bibelstunde bin ich wieder da. Also haben wir uns dann für später verabredet und so gegen 8 klingelte das Telefon. Alexander behauptet, ich sei aufgeregt gewesen und eigentlich war nach den ersten 2 Sätzen am Telefon alles klar.
Alexander ist evangelischer Pfarrer wie er, nur in Frankfurt am Main, und auch er hat sich Hals über Kopf verliebt.
Und unser allererstes Treffen, also darf man eigentlich gar nicht erzählen, doch, nee, darf man erzählen. Alexander war mit einer Kollegin und verschiedenen Erwachsenen zu einer Konfirmandenfahrt und ich bin mit dazugekommen und es war eine Konfirmandenfahrt nach Bethel, die mich auch inhaltlich interessiert. Und wir haben uns also, nachdem wir 3 Wochen lang miteinander telefoniert haben, zum allerersten Mal in Bielefeld auf dem Bahnhof getroffen. Und das war unsere erste Begegnung. Und es war auch im Angesicht so, dass wir wussten, ja, dass wir gehören zusammen. Also es war sehr, sehr stimmig und schön.
Schon ein halbes Jahr später heiraten die beiden mit einem rauschenden Fest auf dem Herrenhag im Büdinger Land.
Weil uns wichtig war, die größtmögliche Verbindlichkeit herzustellen, die wir herstellen konnten. Weil wir uns einfach sicher waren. Und manche, die dann gefragt haben, ja, warum heiratet denn ihr so schnell? Dann mit einem Lächeln zu sagen, naja, wir müssen heiraten. Und manche, die dann, eher Älteren, die noch dran denken, wie das war, dass man hochschwanger schnell noch heiraten musste, damit niemand merkt, dass das Kind nicht bloß nach 4 Monaten geboren wird. Also dieses, wir müssen heiraten, das war einfach so eine innere Notwendigkeit, weil wir gefühlt haben, wir gehören einfach zusammen.
War das denn nicht damals auch was völlig Besonderes, dass 2 Pfarrer jetzt heiraten?
Ja, natürlich. Und heute klingt das so selbstverständlich. Ja, die beiden wollen heiraten, warum nicht? Aber wir erinnern uns, es ist 2005, ja, eine andere Zeit. Die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen ist zu dem Zeitpunkt noch verboten in Deutschland. Die beiden dürfen nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Mhm. Und in der evangelischen Kirche dürfen sich homosexuelle Paare zwar segnen, aber nicht trauen lassen. In der katholischen Kirche ist das ja bis heute nicht möglich. Dort ist man überzeugt, eine Ehe darf es nur zwischen Mann und Frau geben. Jörg und Alexander, die wollen nicht nur heiraten, sich also segnen lassen, sondern auch zusammenziehen und ihre Partnerschaft den jeweiligen Landeskirchen melden. Auch das ist ein Novum und ein riskanter Schritt, denn bis dahin ist die Beziehung und damit die Homosexualität der beiden gegenüber der Kirche, ihrem Arbeitgeber, ja nicht offiziell. Und die wiederum kann ein Auge zudrücken, beziehungsweise muss sich dazu überhaupt nicht verhalten. Das heißt, weder die Kirchenoberen noch schwule Pfarrer oder Pfarranwärter wie Jörg Zapka haben ein Regelwerk, auf das sie sich hier beziehen können. Was zu Situationen führt, wie eben mit dem Pfarrhaus, wie wir vorhin gehört haben. Der Personaldezernent sagt ja explizit, er wird nicht nachforschen, wer mit wem einzieht. Aber sobald es gemeldet wird, wird es Schritte geben. Schwule Pfarreranwärter wie der junge Jörg Zapka sind also vom Wohlwollen Einzelner abhängig. Und das ändert sich mit der Bekanntmachung. Die Kirchen sind gezwungen, Stellung zu beziehen. Ja, es ist ein Wendepunkt für Jörg Zapka. Bisher hat er seinen Weg beschritten, gelassen und ruhig, manchmal auch mit Schweigen, und hat damit erreicht, was er erreichen wollte. Er ist trotz aller Hürden Pfarrer geworden. Und jetzt setzen Jörg und Alexander mit ihrer Hochzeit proaktiv ein Statement. Nicht nur für sich, sondern auch für andere, denen sie damit den Weg ebnen.
Ja, wir wollten heiraten. Also das Ziel und einfach zu einer Normalität zu kommen, dass es möglich ist, als Schwuler und oder Lesbe ganz genauso Pfarrerin oder Pfarrer zu sein, dass es möglich ist, genauso im Pfarrhaus miteinander zu leben, weil wir Familie sind, genauso wie andere Paare auch. Also der Kampf einer Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensformen und die ja dann auch hinausstrahlt in diese Gesellschaft. Also es war ja ein politischer Kampf, es ging darum, letztendlich die Gesellschaft auch zu verändern und darum auch Vorbilder zu sein für andere. Also ich kannte, als ich Konfirmand war, einen schwulen Theologen. Ich wusste es aber nicht. Und es hätte mir sehr geholfen, wenn ich das irgendwie hätte ahnen können.
Die Berliner Landeskirche tut sich schwer mit einem schwulen Pfarrer-Ehepaar. Hinter den Kulissen streiten ihre Landeskirchen, die Bischöfe telefonieren über den Fall Zapka. Und das erfahren sie alles nicht erstmal, sondern erst im Nachhinein. Und auch, wie die Sache ausgeht, dass in der Berliner Landeskirche nämlich seit 2010 die intern scherzhaft genannte Lex Zapka gilt. Danach dürfen homosexuelle PfarrerInnen Ehepaare offiziell unter einem Dach leben. Und auch in der Gesellschaft bewegt sich ja einiges in dieser Zeit. Und Jörg und Alexander beschließen, noch einen Schritt weiter zu gehen in Sachen Gleichstellung Schwuler und Lesben. Sie wollen die Trauung für alle.
Ich habe so eine Lust am Kitzeln und am vor sich hertreiben auch. Aus der Gewissheit heraus, dass wir tatsächlich die Wahrheit des Evangeliums auf unserer Seite haben. Mit der befreiende Botschaft von Gottes Liebe. Das ist die Motivation letztendlich gewesen.
Ja, ihre Überzeugung ist also, Gottes Liebe gilt allen Menschen, egal ob sie nun einen Mann oder eine Frau lieben. Und Sie sind auch gut vernetzt in der LGBTQ-Community in Berlin. Gemeinsam beschließen Sie, einen Antrag auf Trauung für alle bei der Landessynode zu beantragen. Die Landessynode, muss man kurz erklären, das ist das Parlament der Landeskirche. Und das tagt zweimal im Jahr.
Und die wollten selber jetzt die sozusagen vollwertige Trauung
genau,
für sich haben, um damit sich, einen Präzedenzfall zu schaffen.
Genau, für sich und für andere. Und diesen Antrag, den kann man nicht als Einzelperson stellen, sondern nur als Kirchenkreis oder als Institution innerhalb der Kirche. Die beiden suchen sich also Verbündete, lassen sich juristisch beraten und schreiben diesen Antrag an die Synode.
Also wir haben zu viert mit einem guten Glas Wein beim Essen zusammengesessen und angefangen zu überlegen, wie müssen wir vorgehen. Dann haben wir angefangen, diesen Antrag an die Synode zu formulieren.
Real kirchenpolitisch betrachtet, das, sowas hat ja einen Vorlauf, ne? Und ihr habt einfach irgendwann auch verstanden, jetzt ist der richtige Moment, jetzt können wir damit ankommen, oder?
Ja, und man muss im Nachhinein sagen, es war der richtige Moment. Es war wirklich so, was man sagt, es theologisch der Kairos, also der wirklich günstige Moment dieser Stunde.
Anfang 2015 haben die beiden gemeinsam mit weiteren Gruppen diesen Antrag an die Landessynode gestellt, in dem drin steht, dass sie die Trauung für alle in ihrer Kirche fordern. Das geht dann durch diverse Gremien, über ein Jahr lang wird diskutiert, gerungen und gestritten bis zum April 2016.
Und am Ende stand dann der Entschluss, 85% Zustimmung, dass es nur noch eine Trauung gibt. Das war für uns ein sehr anrührender Moment. Also wir haben Kollegen, alte Kollegen gehabt, die dann in Tränen ausgebrochen sind. Sie dann so gesagt haben, also dass sie das erleben, ist wirklich ein Geschenk. Es gab Applaus in der Synode, erinnere ich mich. Wir haben danach dann auch noch einen Sekt getrunken, drauf angestoßen. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, das ist wirklich ein Schritt jetzt gewesen.
Das war es in der Tat. Die beiden schwulen evangelischen Pfarrer Jörg Zapka und sein Mann Alexander Brotzapka haben viel erreicht für ihre eigene Beziehung und sie haben verstanden, das Private ist auch politisch. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Und so haben sie es geschafft. Die Trauung für alle wird in der Berliner Landeskirche schon am 1. Juli 2016 eingeführt. Ab jetzt können sich homosexuelle Paare kirchlich trauen lassen. Und das Sensationelle daran, ein Jahr und drei Monate früher als die staatliche Ehe für alle. Diese gilt ab dem 1. Oktober 2017.
Es ist irgendwie die Geschichte einer ganz langsamen, sanften Revolution, die man vielleicht, man möchte gar nicht Revolution sagen, sondern also es ist ja ein großer Umbruch, auch wie gerade er geschildert hat, dass dann die Alten geweint haben, weil da sowas Verkrustetes aufgebrochen ist. Ist ja völliger Wahnsinn. Aber also wie sanft das alles gerade passiert ist.
Das berührt mich auch am meisten an der Geschichte, muss ich sagen, dass das keine wütende Revolution war, sondern dass durch die Offenheit und die Sanftheit dieses Pfarrers so eine große Umwälzung stattfinden konnte und so eine wichtige. Die Kirche, da die erste war, das habe ich gar nicht gewusst. Das erstaunt mich wirklich. Das ist ja echt Wahnsinn. Also eine tolle Geschichte. Ja.
Spekuliert er selber manchmal darüber, warum ihm das so alles gelingen konnte? Oder den beiden, muss man jetzt schlussendlich sagen. Also was das mit seinem Temperament oder mit seiner Herangehensweise auch zu tun hat?
Ich glaube, die beiden, die ankern so tief in ihrem Glauben, dass sie viele Sachen einfach gar nicht so in Frage stellen, dass sie sagen, okay, wir vertrauen auf Gott, der zeigt uns unseren Weg, wir sind so, wie wir sind damit in Gott geborgen und die anderen können machen, was sie wollen. Wir ziehen das einfach durch und Gott wird uns dabei führen. Also ich glaube, so einfach ist es letzten Endes.
Ist das auch das, was dich so besonders an der Geschichte beeindruckt hat?
Absolut, absolut. Also, dass jemand mit dieser fast schlafwandlerischen Gewissheit, ja, ne, kann man sagen, und mit einem solchen Gottvertrauen durchs Leben geht und damit Türen und Herzen öffnet, ja. Und letzten Endes auch so eine Institution wie die Kirche zum Umdenken bringt. Ich sag bewusst bringt, ja, und nicht zwingt. Denn, wie du schon gesagt hast, Oliver, ne, die Methode der beiden ist sanftes Einwirken. Und dann abwarten, was passiert.
Gibt es denn noch andere Veränderungsprozesse, die die beiden auch im Sinn haben vielleicht? In der Kirche meine ich jetzt.
Offiziell ist ja jetzt absolute Gleichheit erreicht auf dem Papier innerhalb der Kirche. Trotzdem muss man natürlich wachsam sein.
Also ich bin sicherlich reifer und weiser geworden in manchem. Also die Kirche ist eine Institution, eine Behörde mit allen Macken und Stärken, die Institutionen haben. Und Institutionen kann man nicht lieben und Institutionen können einen nicht lieben. Also ich sehe sozusagen die Institutionen nicht mehr, nicht weniger kritisch als früher, sondern ich vertraue darauf, dass Institutionen sich auch verändern können. Aber das, worum es geht, sind die Menschen, die Gemeinschaft der Menschen und die Geschwisterlichkeit im Umgang miteinander.
Die Kirche bin auch ich. Also es ist nicht das Gegenüber. Ich glaube, das ist der Trugschluss, den viele heute machen. Das ist auch die Krise unserer Zeit, dass man das von sich selbst abspaltet. Aber wir sind das. Ich bin der Staat, ich bin aber auch die Kirche und viele andere auch. Und wenn sich die Kirche bewegt hat, dann habe auch ich mich bewegt. Das heißt, ich muss mir zugestehen und ich muss meiner Kirche zugestehen, dass wir uns in einem Bewegungsprozess befinden. Semper Reformanda heißt das, also eine sich stets reformierende Institution, Kirche. Ich will beweglich bleiben und die Kirche als ein Teil von mir wird es dann auch tun.
Wie geht's den beiden denn heute?
Den beiden geht es richtig gut. Sie sind als Paar glücklich und zusammengewachsen und das spürt man auch ganz deutlich. Und sogar Verliebtheit blitzt immer wieder auf, vor allem wenn sie von ihrer Anfangszeit erzählen, obwohl sie ja schon 15 Jahre zusammen sind. Und auch beruflich sitzen sie fest im Sattel und sind erfüllt in dem, was sie tun. Sie sind auch zwei sehr flexible und innovative Pfarrer. Sie waren zum Beispiel mit die Ersten, die digitale Gottesdienste angeboten haben während des Lockdowns, als die Kirchen geschlossen waren. Und Alexander hat auch einen Podcast gestartet, Gute Mächte, mit dem er auch kirchenferne Menschen erreichen möchte. Und trotzdem macht es Ihnen Sorgen, dass homophobe Stimmungen in jüngster Zeit immer deutlicher zu hören sind, dass Beleidigungen, Diskriminierungen und Übergriffe bis hin zu offener Gewalt immer noch zum Alltag für viele Homosexuelle gehören.
Also wenn ich sehe, wie polarisiert die Gesellschaft im Moment ist, und das schlägt sich in der Kirche auch nieder, wachsam sein und dafür sorgen, dass Menschenfreundlichkeit in dieser Kirche gelebt, vorgelebt werden, dass das ausstrahlt, also das ist und bleibt eine große Aufgabe. Und insofern ist der Weg vor uns noch genauso weit, wie er war, aber ein anderer.
Und Carmen, du hast gesagt, du wohnst da in der Nachbarschaft, ne? Hast du jetzt zwei neue Freunde gefunden und guckst hin und wieder mal häufiger in der Kirche vorbei?
Also wir haben jetzt tatsächlich ausgemacht, uns auch mal privat zu treffen, weil wir wirklich, also auch durch diese Arbeit so intensive Gespräche geführt haben. Wir haben stundenlang geredet und gemerkt, dass wir einen Draht zueinander haben. Und wir werden jetzt auch mal privat essen gehen, wenn man das mal wieder kann.
Man hört da auch von einem guten Glas Wein. Dass es da gibt.
Vielleicht darf das auch sein, ja.
Die Journalistin Carmen Gräf war das. Vielen Dank, Carmen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ich freue mich.
Geschichten wie diese können Sie hier Woche für Woche bei Plus Eins hören. Den Podcast dazu gibt es immer schon ab Freitagnachmittag, überall, wo es Podcasts gibt. Und Sie können unsere Geschichten also so auch gerne mit ins Wochenende nehmen. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, dann schreiben Sie mal eine Mail an uns. plus1@deutschlandradio.de. Oliver, du hast so eine Geschichte. Weißt du vielleicht gar nicht, aber ich spreche dich gleich drauf an. Wir sprechen gleich drüber. Der Schauspieler und Musiker Oliver Urbanski ist mein Plus Eins heute. Oliver, wir haben gerade die Geschichte der beiden homosexuellen Pfarrer gehört, die viel dafür gemacht haben, dass sie einfach so, ja, ihren Traum verwirklichen können. Am Ende muss man ja sagen. Und du hast mir mal von dem Lebenstraum deiner Großeltern erzählt, und von den letzten Jahren deines Großvaters, das war einfach auch ein wichtiger Mann für dich, oder?
Das war ein wichtiger Mann für mich, weil der die Vaterrolle für mich sehr übernommen hat. Und einfach, ja, das war sicherlich der wichtigste Mann in meinem Leben.
Aber und einfach, weil er sehr präsent war und du viel Zeit bei deinen Großeltern verbracht hast.
Ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und mein Opa war so Handwerker, der war Tischler und Schlosser. Und in den Sommerferien bin ich dann immer nach Westdeutschland gefahren und habe da die Sommerferien verbracht und wurde, weil ich so aufgeweckt war, würde ich jetzt mal sagen, dazu angehalten, bei ihm mit in der Werkstatt zu arbeiten und habe da gelernt, zu schmieden und zu hölzern.
Noch eine Seite von dir lernen wir hier kennen.
Ja, ja.
Die Geschichte, an die ich mich so ein bisschen erinnere, die beginnt eigentlich mit dem sehr plötzlichen Tod deiner Oma.
Genau.
Sagen deine Opa und deine Oma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sie haben ein sehr intensives Verhältnis gehabt, sehr, sehr geliebt, sehr auch gestritten, aber dein Großvater hat es dann einfach nicht mehr ausgehalten, als deine Oma verstorben war, in der gemeinsamen Wohnung zu wohnen und ist dann in das Wohnmobil gezogen.
Ganz genau. Also die hatten ein Haus in Westdeutschland und nachdem meine Oma…
Da merkt man den Berliner, der Verweis auf Westdeutschland. Welche Richtung ungefähr?
Das war so zwischen Göttingen und Hannover hat sich das befunden. Dieses Einfamilienhaus, das wurde von den beiden eigentlich immer mit Hundepaaren bewohnt. Irgendwann gab es dann nur noch einen Pudel. Und als meine Oma dann verstorben ist, hat mein Opa nicht mehr in diesem Haus gehalten. Und dann hat er sich den Traum, den eigentlich beide zusammengeträumt haben, nämlich mit diesem Wohnmobil durch Europa zu reisen, und sogar bis hin zum Nordkap, also zum nördlichsten Punkt Europas zu fahren, ohne Karte wohlgemerkt, das war ein Teil des Traums, hat er sich denn alleine erfüllen müssen.
Mit dem Pudel zusammen.
Mit dem Pudel zusammen. Und er hat das Haus verkauft, ist in dieses Wohnmobil gezogen und ist über 2 Jahre durch Europa gefahren.
Jetzt muss man dazu sagen, du hast gerade gesagt, zum Nordkap ohne Karte, aber ich habe was ganz anderes in Erinnerung, nämlich dein Opa hatte im Krieg seine beiden Beine verloren.
Ja, das kam noch dazu. Also mein Opa hatte, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg 2 Beine verloren, einen Fuß und einen Unterschenkel. Und der war trotzdem der, wie soll ich sagen, der sportlichste und mobilste Mann, den ich kenne. Der hat sich davon nicht aufhalten lassen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein älterer Mann mit sozusagen ja nicht vollständigen 2 Beinen im Weg unterwegs, unterwegs alleine durch Europa, ist da nicht auch einfach mal was schiefgegangen?
Naja, mein Opa war schon so ein Abenteurer. Also alles, was ihm sich in den Weg gestellt hat, das hat er irgendwie immer gelöst. Also ich meine, das beste Beispiel ist diese Behinderung, mit der er umgegangen ist, die auf mich überhaupt nicht wie eine Behinderung gewirkt hat, sondern bis in seine letzten Stunden hinein hat er noch irgendwelche Sportübungen gemacht. Der hat mir Schwimmen beigebracht mit so Plastikprothesen im Schwimmbad. Also ich habe da nichts vermisst sozusagen in dem, was er mir beigebracht hat oder wie er mit mir war, mit seiner Mobilität oder sowas.
Irgendwann kam es aber dann doch dazu, dass er das nicht mehr machen konnte. Da war er eben nicht mehr so mobil und musste dann tatsächlich auch in ein Heim.
Genau, also es kam dazu, dass mein Opa sich auf diese Reise erstmal gemacht hat, zum Nordkap gefahren ist, tatsächlich ohne Karte. Der war ein schlechter Telefonierer, der rief nur immer an und brüllte dann in das Telefon, wie es ihm geht und dass alles in Ordnung ist und legte wieder auf und so auch dann am Nordkap. Der hat angerufen und hat gesagt, ich hab's geschafft, Junge, ich bin am Nordkap, das Licht ist schön, klick. Dann fuhr der wieder los und hat sich auf den Heimweg gemacht. Und auf diesem Heimweg hat er gemerkt, dass seine Sicht sich verschlechtert und hat wieder angerufen und hat gesagt, die Fahrbahn verschwimmt. Und da waren wir natürlich in der Familie sehr alarmiert. Dann musste er in Skandinavien abgeholt werden, weil er einfach die Fahrbahn nicht mehr richtig sehen konnte. Und dann kam er in ein betreutes Wohnen und bin da immer hingefahren mit vorgekochtem Essen, was meine Mutter mir mitgegeben hat, um das einzufrieren, was er sich dann rationsweise wieder aufgetaut und gekocht hat. Da kam es dann dazu, dass ich mit dieser ganzen Verpflegung vor der Tiefkühltruhe stand und auf einmal schaue ich in die Augen von diesem Pudel, Corrie.
In der Tiefkühltruhe?
In der Tiefkühltruhe. Der war schon ganz steif gefroren und die Pfötchen noch so angewinkelt, als wenn er nach Essen betteln würde. Ich habe mich natürlich wahnsinnig erschreckt, sofort nach meinem Opa gerufen und habe ihn gefragt, sag mal, was macht denn der Pudel in der Tiefkühltruhe? Und er rief nur zurück, lass den da drin, der fängt sonst an zu riechen. Der war also offensichtlich gestorben. Sein Plan war, den beizusetzen, wenn die Zeit gekommen ist und ihn bis dahin einzufrieren.
Es war tatsächlich so, dass ihr wirklich ein sehr intensives Verhältnis hattest und es auch häufiger war, dass du gerufen wurdest, weil es dann hieß, jetzt geht es mit deinem Opa auch zu Ende. Und tatsächlich hast du mir einmal auch die sehr anrührende Geschichte erzählt. Das war dann quasi, konnte er auch so spüren, jetzt ist es wirklich, jetzt ist es eigentlich vorbei. Mhm. Er hatte aber noch einen Wunsch. Und das ist wirklich, also da kriege ich immer eine leichte Gänsehaut, wenn ich an diese Geschichte denke. Er hatte einen Wunsch.
Mein Opa, der hat gesagt, dass er einfach keine Lust mehr hat zu leben, so wie es ihm geht. Und,
ohne die Oma auch jetzt?
Oder? Ohne die Oma, und die Krankheiten haben sich gemehrt und ihm ging es wirklich nicht gut. Und so mobil, wie er war, wäre das für ihn kein lebenswertes Leben mehr gewesen, im Krankenbett vor sich hin zu vegetieren. Und dann war klar, dass es zu Ende geht. Dann war es klar, dass er wahrscheinlich nach der nächsten Morphiumspritze unter Umständen davon nicht mehr aufwacht. Und bevor die verabreicht wurde, haben wir ihn noch gefragt, meine Tante und ich, was er sich wünscht, ob er noch irgendwas machen möchte. Und dann hat er gesagt, er möchte gerne etwas essen, sein Lieblingsessen, und das war Eis, also Eiscreme. Dann haben wir die Cafeteria in diesem Park gefragt, ob die extra nochmal für uns aufmachen. Das haben die netterweise gemacht, und dann haben wir den Opa in den Rollstuhl gesetzt, sind dorthin gefahren, und dann hat er eine Riesenportion Eis gegessen mit uns. Hat nochmal von seinen Reisen erzählt und was er alles gesehen und unternommen hat, Familiengeschichten. Und dann ist er fertig gewesen und richtig bereit gewesen, sozusagen, diese letzte Reise anzutreten. Dann sind wir wieder zurück aufs Zimmer gefahren. Und auf dem Weg dorthin sind wir an einem Gemeindesaal vorbeigekommen. Da sind wir durchgefahren und da stand ein Klavier. Ich wusste, dass mein Opa noch gar nichts davon mitbekommen hat, dass ich auch Musik spiele und schreibe. Und dann habe ich mich dorthin gesetzt und habe ihm etwas vorgespielt, sozusagen das erste Mal. Und da war er ganz still und hat gesagt, ist ja doll, das habe ich gar nicht gewusst, dass du das kannst.
War dann auch wirklich der letzte Tag
für ihn? Das war tatsächlich der letzte Tag. Der hat dann diese Spritze bekommen, und tatsächlich riefen mich dann die Krankenschwestern an, und in der Nacht ist er dann gestorben. Mhm. Ja, die nachfolgende Beerdigung, da war ich natürlich sehr emotional. Meine Tante hat mich da sehr getröstet und hat darauf hingewiesen, dass da neben dem Grabstein sich so ein kleiner Erdhügel befand, und sie hat gesagt, guck doch mal, rate mal, was das ist, und da lag so eine kleine Platte drauf. Ich bin beim besten Willen nicht drauf gekommen, aber natürlich hat es mein Opa noch geschafft, kurz vor seinem Tod mit einem steif gefrorenen Pudel im Rucksack und einer Schaufel auf den Friedhof zu kommen und den vor ihm im Familiengrab beizusetzen. So habe ich dann bei dieser traurigen Beerdigung doch anfangen müssen zu lachen, weil...
Das ist ja schon eine Familienzusammenführung dann nochmal war.
Ja, das Familiengrab, neben der Oma auch, das Familiengrab ist erstmal in dem Sinne komplett gewesen, ja.
Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, Oliver.
Gerne.
Bleibt vielleicht noch schlussendlich die Frage, was ist eigentlich dein Lebenstraum? Ist es weiter auf den Bühnen stehen, weiter Musik machen, tanzen, singen, Leute mitnehmen?
Das gehört natürlich dazu. Das ist tatsächlich ein Lebenstraum. Schön wäre es auch, wenn man davon leben könnte. Das ist sicherlich in solchen Zeiten ein Traum, der immer größer wird, und dass wir vielleicht etwas mehr geschützt werden, wir freien Künstler. Ansonsten muss ich sagen, dass ich wirklich glücklich bin. Ich liebe und werde geliebt, und das ist ja eigentlich mehr, als man sich wünschen kann. Ich kann diesen Beruf ausüben, und das geht hoffentlich so weiter.
Ich bin jetzt ein bisschen perplex, aber ich möchte da auch nichts drauf sagen.
Wieso bist du da perplex?
Nee, was kann denn ein schönerer Abschlusskommentar sein, als dass man sagt, ich liebe und werde geliebt. Aber finde ich schön, Oliver. Es ist sehr schön gewesen, dass du hier warst.
Ich danke, es hat sehr großen Spaß gemacht.
Der Schauspieler und Musiker Oliver Urbanski war das hier bei +1. Danke auch, dass Sie bei +1 waren. Wenn Ihnen diese +1 gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gerne auch, wo immer das geht. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Meinung, wenn Sie möchten, an +1@deutschlandradio.de. In der nächsten Woche dann hier Sonja Koppitz, meine Kollegin. Ich bin Utz Dreger. Ich sage tschüss, danke, passen Sie gut auf sich und andere auf.